Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraft und Familie, der Podcast für starke Familien, für mehr Verbindung, Leichtigkeit und Harmonie im Familienalltag. Ich freue mich mega, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Therese, Sozialpädagogin, Mama und Ehefrau und zeige dir hier mit dem Podcast Wege auf, wie du mehr Leichtigkeit und Harmonie in deinen Familienalltag bringen kannst, mit den Kindern, aber genauso mit deinem Partner. Und wenn du nicht nur wöchentliche Impulse von mir haben möchtest, sondern tägliche Impulse, dann folge mir bei Instagram, Therese Gebler. Da bekommst du zumindest fast täglich Impulse von mir. Ihr werdet mir nicht glauben, was soeben passiert ist. Hast du die Folge gehört oder auch bei Instagram gesehen, dass ich eine mega geniale Podcast-Folge aufgenommen habe und sie nicht aufgezeichnet habe? Und habe ich nicht gesagt, dass mir dieser Fehler nicht noch einmal passieren wird? Doch genau das ist gerade passiert. Wolltet die Aufzeichnung stoppen oder beziehungsweise zumachen? Ich weiß gar nicht, wie ich es gemerkt habe. Stelle fest, ich habe es schon wieder nicht aufgezeichnet. Ah, das gibt's doch nicht. Und jetzt, heute, passiert es mir schon wieder. Und ich denke mir, woran liegt es? Warum habe ich es schon wieder nicht aufgezeichnet? Das gibt's doch nicht. Und was mir aufgefallen ist, was dieses Mal war und genauso beim letzten Mal, als mir das passiert ist. Ich habe mein Programm hier geöffnet, bin auf Aufnehmen gegangen, habe 5 Minuten reingesprochen, habe dann festgestellt, irgendwie habe ich noch gar keinen Plan. Habe es wieder geschlossen und dachte, ich fange nochmal neu an. Damit die Datei nicht so unendlich lang wird, lösche ich einfach die ersten 5 Minuten oder 10 Minuten irgendwie sowas und starte nochmal neu. Ja, und da habe ich mir einfach nicht mehr die Zeit genommen oder habe ich vergessen, nochmal auf Stopp zu drücken, auf Aufnahme zu drücken. Das heißt, in Zukunft wird es noch einen Versuch geben. Ich werde nur einmal starten, weil da denke ich ja dran, und nicht nochmal wieder erneut anfangen, ohne dass ich dann Aufnahme gedrückt habe. Also offensichtlich habe ich noch nicht gut genug daraus gelernt. Aber gut, alle guten Dinge sind 3, da sind wir zum Glück noch nicht. Ich hoffe, da werden wir auch nicht hinkommen, dass ich jetzt einen weiteren Aha-Moment hatte, um diesen Fehler in Zukunft zu vermeiden. Und eigentlich wollte ich die Podcast-Folge anfangen mit dem ultimativen Tipp, wie dein Morgen entspannt startet. Und mein ultimativer Tipp, der mir absolut hilft, um entspannt in den Morgen zu starten, ist, vor den Kindern aufzustehen, damit ich früh am Morgen schon Zeit für mich habe. Und ich sehe dich jetzt schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Noch zeitiger als die Kinder, weißt du nicht, wie zeitig meine Kinder aufstehen? Oder ich bin so ein Morgenmuffel, ich komme ja so schon kaum aus dem Bett. Oder ich gehe abends immer so spät schlafen, ich brauche wirklich bis zur letzten Minute Zeit, bis ich aufstehe. Oder vielleicht hast du noch 1000 andere Gründe, warum das ein ganz, ganz schlechter Tipp für dich ist. Und genau das ist das mit den Tipps. Mir hilft er und vielleicht gibt es hier noch 1, 2 andere Mamas, die sagen, oh ja, mega, warum bin ich ja nicht selber drauf gekommen? Und ja, er glaubt es nicht, aber Sachen sind manchmal so simpel, doch man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also an alle Mamas, denen dieser Tipp hilft, gern geschehen. Doch die Tipps werden dich alle nicht weiterbringen. Zumindest nicht auf Dauer. Ich kann mir auch jetzt jedes Mal eine Checkliste hinstellen. Denke an Aufnahme. Oder mir ein Klebchen dran machen. Denke an Aufnahme. Das wird auch funktionieren. Bis zu einem gewissen Punkt. Bis ich dann denke, ach nein, heißt das doch. Oder bis ich einfach blind werde, weil der Zettel ist immer da. Und dann doch wieder nachlässig werde. Und mich hatte letztens auch eine Mama bei Instagram angeschrieben und meinte, sie hätte gern ein paar Tipps, wie sie nicht ständig so genervt von ihren Kindern ist. Und wenn mich jemand fragt, ja, hast du ein paar Tipps für mich? Dann denke ich mir, nein, habe ich nicht. Keine Ahnung, was dir helfen wird. Ich kenne dich nicht. Ich kenne deine Kinder nicht. Ich weiß es nicht. Dann liest du gerne einen Erziehungsratgeber. Da hast du tausende von Tipps. Und dann, ja, viel Erfolg, viel Glück, dass einer davon vielleicht hoffentlich auf dich und deine Familie passt. Doch das ist nicht, wie ich arbeite. Und natürlich, ich teile liebend gerne Tipps, Erfahrungen, Impulse, Gedanken, Ideen, die mir weitergeholfen haben, die den Familien weitergeholfen haben, mit denen ich zusammenarbeite. Doch im Endeffekt bin ich kein Tippgeber, weil dich das nicht weiterbringen wird. Das kann die ein oder andere Situation leichter machen. Doch ganz ehrlich, wenn du einen entspannten Morgen willst und ich dir sage, na, dann steh doch einfach früher auf, dass du Zeit für dich am Morgen in Ruhe hast und du machst das vielleicht und sagst, oh ja, die ersten 10 Minuten, ich bin 10 Minuten früher aufgestanden. Ich hatte Zeit für mich zum Sport machen, meditieren, eine Tasse Tee in Ruhe trinken, was auch immer. Hat dir gut getan. Und dann wächst du deine Kinder und dein Kind hat schon in den ersten 30 Minuten 3 Wutanfälle gehabt. Dann bist du nach den 30 Minuten und sagst, pff, ja, schön, dass ich 10 Minuten entspannt hatte, aber jetzt bin ich bei 0. Und es geht ja darum, etwas aufzubauen, dass du genau dafür gewappnet bist. Nicht dein Wecker 10 Minuten früher zu stellen, sondern wie du die Trotzphase deines Kindes gut begleitest. Wie du selbst nicht in Stress und Hektik verfällst. Wie du am Abend noch genug Energie hast, um dein Kind ins Bett zu bringen. Ohne zu schreien, weder das Kind noch du. Darum geht's. Und ja, das ist möglich, genau das zu erreichen. Aber nicht, indem ich dir Tipps gebe, sondern indem wir uns das in der Tiefe anschauen. Und ich habe eine Methode entwickelt, die Gebler-Methode, die das alles in der Tiefe anschaut, was du ganz persönlich brauchst, um einen leichten und harmonischen Familienalltag. Was du brauchst, wie du deinen Familienalltag mit Harmonie und Leichtigkeit führen kannst. Und wie die Gebler-Methode ganz konkret aussieht, zeige ich dir diesen Donnerstag am 21. Mai um 20 Uhr in meinem kostenlosen Online-Seminar. Falls du dich noch nicht angemeldet hast, hol das jetzt unbedingt nach. Du kannst dich anmelden unter www.theresegebler.de/seminar. Therese mit TH geschrieben und Gebler mit AE. Ich stelle das aber unten nochmal in den Shownotes rein, da kannst du das den Link gleich anklicken. Oder falls ich das mit der Verlinkung nicht hinbekomme, dann mit Copy und Paste. Aber du kriegst das hin. Ich bin überzeugt, wenn du dabei sein willst, wirst du definitiv einen Weg finden, wie du dich anmelden kannst. Genau, und diesen Donnerstag erkläre ich dir das ganz genau, welche Komponenten dazu gehören. Und das Besondere an dieser Methode ist, dass es wirklich für jede Familie passt. Für absolut jede, egal ob du ein Kind hast oder ob du 2 Kinder hast oder ob du vielleicht sogar 10 Kinder hast. Egal, ob dein Kind gerade frisch geboren ist oder gerade im Trotzalter ist, gerade in die Grundschule kommt oder schon ins Teenageralter übergeht. Und warum höre ich jetzt auf? Weil ich mich spezialisiert habe für Familien im Alter bis ungefähr 10 Jahre, also bis die Pubertät dann kickt. Weil Pubertät ist natürlich nochmal, was heißt Next Level, aber die ist nochmal anders intensiv. Und mir geht's darum, dass ihr zuvor schon so eine starke Basis aufgebaut habt, dass ihr und eure Kinder die Teenagerzeit gut überstehen könnt. Und auch darüber hinaus, weil das Fundament, die Basis ist, wird euch die Gebler-Methode natürlich auch dabei helfen, wenn euer Kind schon im Teenageralter ist. Und bei der Gebler-Methode schauen wir uns das, wie ich schon gesagt habe, alles genau in der Tiefe an, was du mitbringen darfst. Und da geht es weniger um Strategien, wie verhalte ich mich, wenn mein Kind das und das macht oder das und das nicht macht. Natürlich, das spielt alles mit rein. Aber da wären wir ausschließlich an der Oberfläche bei allgemeinen Tipps, was vielleicht funktionieren könnte, was aber vielleicht nicht funktioniert. Sondern mir geht es ja darum, dich als Mama, dich als Papa zu stärken, dass du der Fels in der Brandung bist, dass egal, was dein Kind hat, tut, macht, sagt, nicht tut, du innerlich klar und stabil bist und das halten kannst. Denn du bist der Schlüssel, du bist die Basis. Bei dir fangen wir an, nicht bei den Kindern. Und du denkst dir, oh, ich habe doch so schon genug zu tun. Und jetzt steht und fällt das auch noch bei mir. Ich möchte doch endlich mal entlastet werden. Ich möchte mal, dass vielleicht mein Partner auch Verantwortung übernimmt. Ja, das spielt natürlich alles mit rein. Und glaube mir, bei den einzelnen Komponenten, es geht nicht darum, dir noch mehr aufzuhalten, dass du noch mehr zu tun hast. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, dich dadurch zu entlasten. dass du am Ende weniger trägst und das klarer und bewusster. Und das ist ja das Besondere an meiner Methode, dass es A für, wie ich gerade schon sagte, wirklich für jeden und jede Familie passt, dass wir es ganz individuell auf dich anpassen können, auf dich und deine Familie, und dass deine To-Do-List dadurch nicht noch länger wird und du noch eine Stunde mehr am Tag brauchst, wo du sowieso schon 3 Stunden zu wenig hast. Und um dir einen Punkt schon mal vorneweg zu verraten, einer ist zum Beispiel Klarheit. Dass du Klarheit darüber haben darfst, was du überhaupt möchtest, was du brauchst, wie du dir deine Familie wünschst und wie du zu dieser Klarheit kommst, zeige ich dir auch am Donnerstag. Und dann erkläre ich dir noch die anderen Komponenten, die mit dazu gehören. Also, meine Einladung an dich, sei diesen Donnerstag unbedingt dabei. Wenn du dich nach mehr Harmonie und Leichtigkeit sehnst, dann ist dieser Donnerstagabend der Place to be in meinem Zoom-Raum. Denn da erfährst du, was du wirklich brauchst. Wenn du weiterhin einfach nur Tipps haben willst, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei der Suche. Du findest im Internet in Erziehungsratgebern tausende von Tipps. Und dann kannst du alles durchprobieren, was für dich hilft, was dir nicht hilft. Aber ob du es dadurch leichter und einfacher haben wirst, wage ich zu bezweifeln. Doch wenn du die Abkürzung haben willst, weißt du, wo du am Donnerstag sein darfst. Und jetzt freue ich mich natürlich auch, wenn dir vielleicht sofort eine Mama, ein Papa eingefallen ist, für die das auch ein Thema ist, die sich nach mehr Leichtigkeit und Harmonie im Familienalltag sehen, dann teile die Folge mit ihm. Lade sie ebenfalls am Donnerstag mit zum Seminar ein, dass auch sie ihre Familie in ihren Kraftort verwandeln können. Denn ich bin wirklich zu 100% überzeugt davon, dass die Gebler-Methode jede Familie dazu bringen wird, ihre Familie in ihren Kraftort zu verwandeln. Von daher freue ich mich riesig, dich am Donnerstag zu sehen. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe. Und ab Donnerstag wird dein Familienleben einmal komplett verändert.
Zeichnet mal einen Taco auf, also so einen Halbkreis, und macht da eine Taco-Nadel ran, malt die Bereiche eben gelb, grün und rot und lässt das Kind das auch erstmal einstellen, ne? Um erstmal überhaupt zu sehen, ist überhaupt gerade Zeit für diese Hausaufgabe. Ne?
Da gleich eine Frage dazu. Wie ist deine Erfahrung, gelingt das den Kindern von Anfang an, dass sie das gleich entsprechend gut einschätzen können, oder ist es auch ein Prozess, sich selbst da zu erkennen, ey, in welchem Bereich bin ich denn gerade?
Also tatsächlich, wenn wir das wirklich auch so beschreiben in Form von, du fährst im Stadtverkehr oder du fährst wie eine Schnecke oder du fährst auf der Autobahn, dann können die Kinder das extrem gut einschätzen. Ne? Also die können schon gut sagen, okay, ich fahre jetzt eher langsam wie eine Schnecke oder ich bin jetzt gerade wirklich so im Stadtverkehr und kann mich gut konzentrieren oder ich bin gerade total zappelig und bin eigentlich gerade auf der Autobahn unterwegs.
Ja, ja. Okay. Und jetzt haben wir festgestellt, oder das Kind hat sich eingeschätzt, und es ist roten Bereich.
Ja, genau. Nun braucht es, wir nennen das einmal die Ruhigmacht-Tricks oder die Wachmacht-Tricks. Ne? Also die Ruhigmacht-Tricks brauchen wir für die Autobahn, die Wachmacht-Tricks brauchen wir für das Schneckentempo. Und da dürfen Eltern einfach, oder beziehungsweise das Kind darf das vor allen Dingen selbst entscheiden. Wie komme ich denn jetzt aus dem roten Bereich wieder raus? Und wichtig dabei ist, dass man nur 3 Ideen dafür entwickelt, weil alles andere ist zu viel. Also wir wollen, dass das Kind wieder ruhig wird. Also zum einen kann man erstmal ein warmes Fußbad machen, ne? Man kann ruhige Musik im Hintergrund laufen lassen. Man kann vielleicht auch eine kleine Handmassage machen, ne? Oder was wir auch häufig machen, sind so Zentrierungsübungen. Das bedeutet, das Kind hat zum Beispiel ein kleines Kissen auf dem Kopf und soll auf einem Bein stehen, ne? Und soll da, also wir machen das meistens mit einem Gong, ne? Es soll den Gong abwarten. Auch das ist etwas, was das Kind ein bisschen zurückbringt. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass Kinder, die so in dieser motorischen Unruhe gerade extrem drin sind, dass die wirklich erstmal wirklich Bewegung brauchen, ne? Dass sie wirklich erstmal sich auspowern müssen und vor allen Dingen Kraftübungen, Muskelübungen, also an Dingen ziehen oder schieben, die sich erstmal nicht wegziehen oder schieben lassen, ne? Um einfach erstmal dahingehend die ganze aufgestaute Energie wieder abzubauen, ne?
Ja.
Genau. Aber, und das finde ich sehr spannend, Kinder kommen auch selbst auf ganz wundervolle Ideen. Und was mir da auch immer wichtig ist, ist, selbst wenn wir als Erwachsenen schon feststellen, das ist eine ganz dumme Idee, was er sich jetzt ausgedacht hat, das wird nie im Leben funktionieren, bedeutet das aber auch, dass das Kind auch diese Erfahrung machen darf. Ne?
Ja.
Wenn wir ihm das vorneweg abnehmen und sagen, nein, das funktioniert so nicht, dann nehmen wir ihm was ganz Wichtiges, das ist nämlich diese Lernerfahrung. Ne? Also das braucht ein bisschen Zeit, ne? Bis der Motor so eingestellt ist und die Ideen so eingestellt sind, dass das Kind davon gut profitieren kann und das gut auch dann selbst ständig machen kann. Aber das Wichtigste ist immer, als erstes darf das Kind entscheiden, und wenn das Kind keine Ideen hat, dann kann man ja immer noch sagen, du, ich hätte eine Idee, willst du die mal hören?
Mhm.
Ja? Und wenn das Kind sagt nein, ja, dann darf es erstmal weiter überlegen.
Ja.
Und manchmal helfen auch erstmal 2 Ideen. Also, dass da nicht krampfhaft auf 3 Ideen, nicht mehr als 3 Ideen auf jeden Fall. Aber wenn das Kind eben nur 2 Ideen findet, dann kann es doch auch erstmal nur die 2 Ideen ausprobieren.
Mhm.
Ne? Letzten Endes wird das Kind vermutlich immer wieder nur seine eine Idee nutzen, die es favoritisiert.
Ja, ja.
Ne?
Ja, das finde ich auch so wertvoll, also in allen Bereichen. Das Kind darf diese Lernerfahrung, wie du es beschrieben hast, diese Selbstwirksamkeit. Ja, ich hatte eine Idee, ich habe es ausprobiert und dann, wie gesagt, egal ob es funktioniert oder nicht, das ist zweitrangig, aber auch dieses Vertrauen in das Kind zu haben, diesen Vertrauensvorschuss zu geben, also zu sagen, ja, cool, probier das mal aus. Und wenn es nicht funktioniert, dann eben, es ist nicht schlimm, auch diese Fehlerkultur.
Ja.
Zu schätzen und dem Kind dadurch zu sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Es muss nicht jede Idee ja gleich beim ersten Mal funktionieren und klappen. Und auch gerade bei Hausaufgaben oder eben generell in der Schule, das ist ja so ein, der Fokus liegt immer nur auf Fehler und die Hausaufgaben sollen ja auch richtig gemacht werden. Und was ist, wenn es falsch ist? Und damit wird im Prinzip ja auch dagegen gesteuert, dass wir unseren Kindern erlauben, Fehler zu machen und nicht gleich von vornherein zu sagen, ach, das bringt ja sowieso nichts. Das
ja.
Genau. So, so wichtig. Okay, gut. Da haben wir also im Prinzip, bevor wir mit der Hausaufgabenzeit anfangen, dass wir erstmal das Kind selber einschätzt, wie läuft gerade mein Motor im gelben, im grünen oder im roten Bereich. Dann hast du ja, jetzt hast du ja gerade ein paar Dinge gesagt, die helfen im roten Bereich, um den Motor in den grünen Bereich zu bekommen. Hast du noch so ein paar praktische Tipps, was man machen kann, wenn ein Kind gerade im gelben Bereich ist? Also eben, wichtig ist ja auch, das Kind erstmal selbst überlegen zu lassen. Aber was sind so deine Erfahrungen, die da helfen, um das Kind zu aktivieren, aus dem Schneckentempo rauszuholen?
Ja, also Schneckentempo bedeutet immer, wir brauchen ein bisschen mehr Tempo, also brauchen wir vor allem Bewegung, ne? Und was total gut hilft, das hilft auch bei meinen Kindern besonders gut, wenn alle so träge sind, dass wir einfach wirklich mal Musik anmachen und tanzen. Das sorgt nicht nur dafür, dass wir wieder eine gute Konzentration kommen und der Körper wieder ein bisschen in Schwung kommt, sondern es sorgt auch dafür, dass wir wieder ein bisschen mehr Glück und Freude spüren, ne? Und ein bisschen mehr Leichtigkeit. Das ist so die eine Variante. Die andere Variante wäre einfach ein kaltes Glas Wasser mit Zitrone trinken, ne? Oder so Wechselbäder, ne? Also kalt, warm, Fußbäder, Handbäder. Oder auch einfach mal ganz kräftig diesen Körper abklopfen, ne? Also Kinder, dass sie sich einfach mal kräftig abklopfen. Auch das ist was gut helfen kann, Ne? Manchmal ist auch die Möglichkeit, dass im Garten ein Trampolin steht und das Kind da erstmal kurz Trampolin springt. Ne? Und was ich häufig auch habe, wenn so dieses extreme Träge und dieses nicht in die Gänge kommen, häufig ist es auch, dass Kinder viel Hunger haben nach der Schule. Ne? Die kommen nach Hause und das Erste ist, ich habe Hunger.
Ja.
Vielleicht braucht es da auch einfach nochmal ein bisschen Energie in Form von Essen. Ne?
Ja, genau. Was du jetzt gerade erzählt hast, war der Gedanke, der bei mir hochgekommen ist, wo wir als Eltern uns auch wieder diese Zeit nehmen dürfen. Das Kind erstmal durch die verschiedenen Ideen, um sich zu aktivieren, beziehungsweise erstmal runterzufahren, diese Zeit zu nehmen. Und oft ist es ja bei uns, dass wir so einen straffen Zeitplan haben. Jetzt ist Hausaufgabenzeit, ja. Dann ist noch Einkaufen, dann ist Abendbrot, dann ist dieses, jenes, bam, 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 bam. Und dass sich dafür einfach nicht die Zeit genommen wird. Aber ich denke dadurch mit den Tarot, dass es für alle gut nachvollziehbar war, dass es bringt nichts und die Hausaufgabenzeit wird für alle anstrengend. Wenn mein Kind gerade Schneckentempomodus ist, dann investiere ich lieber die, oder was ist deine Erfahrung? Wie viel Zeit braucht das? Um jetzt zum Beispiel vom Schneckenteil, egal ob vom Rot ins Grüne oder vom Gelb ins Grüne, wie viel Zeit braucht das, um in den nächsten Bereich zu kommen?
Genau, also das ist tatsächlich ein bisschen individuell pro Kind. Wir können jetzt nicht genau sagen, es braucht jetzt immer 5 Minuten oder es braucht immer 3 Minuten, aber es braucht auf jeden Fall nicht lange. Ne? Ich würde maximal schätzen, aber wie gesagt, der eine länger, der andere kürzer, maximal 10 Minuten, ne? Wenn man da konsequent diese Übung macht oder einfach erstmal dieses Ankommen in dieser Situation macht. Ne? Genau.
Apropos Ankommen, findest du, dass es wichtig ist, dass es immer derselbe Platz ist, wo das Kind Hausaufgaben macht? Also vom Setting her, worauf sollte da geachtet werden oder ist das nebensächlich?
Ja, also was wichtig ist, dass das Kind einen Arbeitsplatz hat, der erstmal frei von allen möglichen Sachen ist. Also, dass da nicht noch die Aufkleber liegen und das Freundschaftsbuch und die Strümpfe und dann ist da noch eine Stiftebox, sondern das Kind braucht erstmal Platz, um überhaupt Hausaufgaben machen zu können und vor allen Dingen wenig Ablenkung. Also, wir haben das häufig, dass dann, wie gesagt, die Sticker und alles drauf liegen und dass auch manchmal noch so eine bunte Tischunterlage ist, ne? Das sorgt für viel Ablenkung bei so einem Kind.
Ja.
Genau. Und da kann es wirklich helfen, das haben wir oder das mache ich auch häufig in Therapien, dass alles einen Platz bekommt und wir das mit einem Parkplatzschild beschriften. Ne? Also, dass der Stift, den das Kind fürs Hausaufgaben machen braucht, dass der einen Parkplatz hat. So schöne Schreibtischunterlagen, wo eben das Blatt schon aufgezeichnet ist, dass das Kind schon weiß, okay, da ist mein Blatt, da liegt mein Stift. Da liegt das Lineal, da liegt vielleicht noch ein Buch, ne? Das alles seinen Platz hat und wenig Ablenkung am Arbeitsplatz ist.
Genau. Von diesen Matten habe ich so jetzt noch nichts gehört. Ich sage immer, ihr als Eltern, ihr kennt euer Kind am besten. Und es gibt die wirklich genau hier liegt, also ganz viel Struktur auch brauchen. Hier kommt das Blatt hin, hier kommt der Stift hin, hier kommt das Lineal hin. Dann gibt es auch Kinder, die kommen mit weniger Struktur zurecht. Und ich glaube, da ist es auch, es gibt ganz viele Hilfsangebote, aber wir als Eltern dürfen natürlich uns vertrauen oder auch unsere Erfahrung, was wir mit dem Kind machen. Also auch bei allen Tipps, die ihr jetzt heute hier in der Folge hört, natürlich probiert das aus, wie unterschiedlich Kinder sind. Ja, dass auch nach der Schule, dass manche Kinder, die sind wahrscheinlich nach der Schule relativ schnell bereit, Hausaufgaben zu machen. Andere, die brauchen wirklich erstmal spielen und frei, also das ist ja wirklich jedes Kind sehr, sehr individuell. Und das ist auch in Ordnung. Das hat auch nichts mit, das eine Kind ist besser oder schlechter oder dieser Tipp, das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei allen Dingen, egal ob es Thema Hausaufgaben oder welchen Bereich auch immer, wo ihr als Eltern, ihr seid die Fachkräfte, ihr kennt euer Kind wirklich am besten. Und das dann auszuprobieren, okay, was tut mein Kind wirklich gut? Oder ist es, tue ich es mit der einen oder anderen Variante vielleicht zu sehr in eine Richtung, in ein System stecken, was gar nicht zu dem Kind und auch zu mir passt? Also das, ja, sehe ich als wichtigen Punkt an, das mit der eigenen Bauchgefühl und Intuition natürlich zu machen. Gleichzeitig das Wissen aber schon zu haben, wie funktioniert zum Beispiel das Gehirn meines Kindes. Und gerade im Grundschulalter ist ja auch die Konzentrationszeit. Also wenn du als Mama mit der Erwartung rangehst, mein Kind, wir machen jetzt eine Stunde Hausaufgaben und die Stunde ist mein Kind konzentriert, wird nicht funktionieren, weil 60 Minuten, dass sich ein Kind konzentriert in dem Alter, nein. Und das darf man natürlich schon wissen, ja?
Ja.
Und seinen Weg finden.
Genau. Und was ich ganz gerne auf jeden Fall noch anmerken möchte, ist nicht nur, dass nicht jedes Schema für jedes Kind passt, sondern auch, dass nicht alles mit einmal umgesetzt werden muss. Also nicht der Motor, nicht der Arbeitsplatz, sondern einmal Stück für Stück, ne? Weil wenn wir die Veränderung jetzt sofort und auf der Stelle alles mit einmal durchführen, dann ist das für alle nicht nur stressig, sondern kann eben auch einfach zu viel Frust führen, ne?
Ja, genau. Ganz, ganz wichtig. Eben lieber kleine Schritte machen und diese beständig als versuchen, einen Riesenschritt zu machen, alles mit einmal. Und dann sagen, oh, das funktioniert alles nicht. Und du als Mama bist gefrustet, dein Kind ist gefrustet. Also das bringt einfach keine Punkte.
Ja, genau.
Richtig, ja. Wie ist die Erfahrung? Wir haben jetzt unser Kind in den grünen Bereich gebracht, bereit für die Hausaufgaben. Und dann kommt, ich kann das nicht, ich verstehe das nicht, das ist alles blöd. Was mache ich dann?
Im besten Fall dröselt man diese Aufgabe erstmal auf, ne? Also erstmal überhaupt zu schauen, was ist denn die Aufgabe? Auch zu fragen, was verstehst du in dieser Aufgabe, ne? Also was musst du machen?
Genau.
Und dann gegebenenfalls die Frage auch nochmal anders formulieren, der Aufgabe, ne?
Ja. Und hast du da Erfahrung, inwiefern kommt dieses, das kann ich nicht, ich verstehe das nicht, gleich am Anfang? Oder ist das eher mehr ein Problem, wenn das Kind eben nicht im grünen Bereich gerade ist mit seinem Motor?
Ja. Also diese Situation haben wir ganz häufig, dass wenn das Kind wirklich nicht im grünen Bereich ist und wenn das eben müde und schlaff ist und dann schon sagen kann, ich schaffe das jetzt nicht. Das häufig liegt es gar nicht an der Aufgabe an sich, sondern einfach an, ich bin zu schlaff oder ich bin überdreht. Ne?
Ja, ja, ja. Also dass das im Prinzip wieder dieses, wenn es im grünen Bereich ist, hat man wahrscheinlich eher weniger dieses, es geht nicht, das funktioniert nicht, ich habe keine Ahnung davon, dass man da diese Diskussion,
ja,
wahrscheinlich genau, alle Eltern irgendwo kennen, dass man sagt, okay. Ja. Und es ist ja auch, je nachdem, wie viel Zeit diese Hausaufgaben brauchen, hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt, mit dieser, wir machen jetzt eine Stunde Hausaufgaben und lernen, das funktioniert nicht. Das Kind braucht natürlich auch dazwischen wieder erstmal eine Pause, um im grünen Bereich auch zu bleiben. Weil nur weil es im grünen Bereich angefangen hat, heißt es ja nicht, dass es bis zum Ende der Hausaufgabenzeit im grünen Bereich bleibt.
Genau. Und auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, die Frustration zeigt sich nicht direkt am Anfang, ne? Also wenn Kinder direkt am Anfang schon sagen, ich habe da keine Lust drauf, dann sollte man als allererstes mal in den Motor schauen, ne? Wie läuft der Motor gerade? Weil dann sagt das Kind schon direkt, ich bin jetzt nicht bereit und das wird natürlich mehr Kampf als Erfolg bringen.
Ja.
Und Kinder, die jetzt eben schon ganz lange an dieser Aufgabe sitzen und nicht ans Ziel kommen, weil vielleicht der Körper gerade im Schneckentempo unterwegs ist, die werden auch irgendwann sagen, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ne? Deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir erstmal schauen, ist das Kind gerade lernbereit, ne? Und um Aufgaben wirklich auch so oder Hausaufgaben so zu gestalten, dass sie etwas einfacher werden, ne? Frust wird sicher immer irgendwie an einer Stelle da sein, ne? Den dürfen wir erstmal lernen auszuhalten. Aber um es uns etwas einfacher zu machen, können wir einfach Aufgaben aufteilen, ne? Also wir müssen nicht die gesamte Aufgabe jetzt sofort und auf der Stelle machen, sondern wir können mit einem Tummy-Timer arbeiten. Das ist im Endeffekt wie so eine Uhr, die ein Farbfeld hat, je nachdem, wie viel Zeit man einstellt. Man 10 Minuten einstellt, dann wird die Farbe weniger, ne? Dass das Kind was hat, an dem sich's orientieren kann. Und man dann einfach sagen kann, pass auf, wir setzen uns jetzt 10 Minuten an diese Aufgabe. Wir machen diese Aufgabe und nach 10 Minuten ist erstmal Pause. Ne? Je nachdem, was es für eine Aufgabe ist. Man kann ja, wenn man jetzt ganz viel Zeit hat, ne, über Tage für eine Aufgabe, nehmen wir jetzt mal Mathe, und das Kind soll 10 Matheaufgaben rechnen, dann kann man das ja aufteilen, ne, über die Tage und sagen, okay, wir machen 10 Minuten, jeden Tag machen wir 3 Aufgaben. ne? Ja. Oder zwei, je nachdem, wie viel Zeit man dafür nehmen möchte. Und dann kann das Kind einmal sehen, okay, ich habe jetzt die 10 Minuten, wenn die Zeit um ist, wird die Aufgabe wirklich zur Seite gelegt. Also wir fangen dann nicht nochmal an, da 3 Minuten drauf zu geben, weil es gerade so gut lief, sondern die Kinder müssen wirklich ja das Gefühl bekommen und auch die Erfahrung machen, dass wenn die Zeit um ist, ist die Aufgabe erstmal beendet.
Ja.
Ne? Und wenn die Kinder jetzt eben nicht eine ganze Woche Zeit haben für eine Aufgabe, sondern eben die in 2 Tagen machen müssen, kann man auch sagen, okay, das Kind macht jetzt 10 Minuten und es macht vielleicht in 2 Stunden nochmal 10 Minuten. Je nachdem, was in den Tagesablauf der Familien passt. Ne? Aber damit kann man eben diese Hausaufgabensituation erstmal ein bisschen entzerren und den Frust auf beiden Seiten rausnehmen.
Ja. Also ich denke, ganz viel wird sich schon von alleine lösen, wenn ihr in Zukunft darauf achtet, in welchem Bereich gerade euer Kind ist. Vom Motor, also im grünen, im gelben, im roten Bereich. Wenn, es gibt ja aber auch Kinder, die vielleicht wirklich überfordert sind oder generelle Konzentrationsschwierigkeiten haben. Woran oder auch deine Erfahrung, wie ist es, wie kriegen das Eltern raus? Ob es wirklich jetzt einfach ein situatives Konzentrationsproblem ist oder wo es merken, irgendwie vielleicht brauchen wir hier doch noch mehr Unterstützung. Was sind da so vielleicht Hinweise, wo man sagt, okay, wenn das immer und immer wieder so auftritt, da sollte man sich vielleicht doch mal an entsprechende Fachkräfte wenden.
Ja, also solche Sachen fallen ja bereits schon sehr früh in der Schulzeit auf, ne? Wenn Kinder da wirklich Schwierigkeiten zum Beispiel beim Lesen haben oder beim Rechnen haben, dann wird die Lehrerin bereits wahrscheinlich schon nach dem ersten Halbjahr sagen, hier hat es vermutlich ein bisschen Schwierigkeiten, ne? Also beim Lesen ist es ja häufig, wenn man jetzt Richtung LRS guckt, dass die Buchstaben vertauscht werden, ne? Also B und D und T. Nee, nicht T, sondern wenn Buchstaben vertauscht werden, also B und D und P und Q, oder wenn das Kind zum Beispiel bei der Frage, wo steht der Laut S, steht er am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Wortes, ne, was man sagt, da schon nicht richtig herausfinden kann, ist es jetzt am Ende, in der Mitte oder am Anfang, ne, dass da schon eine Tendenz sein kann, dass das Kind Schwierigkeiten hat. Ne? Ja. Auch das Gleiche beim Mathe oder beim Rechnen. Ne? Also wenn wir schon sehen, okay, der Würfel hat 6 und das Kind zählt immer noch jeden Punkt einzeln, ne?
Ja.
Dann kann das schon ein Hinweis sein. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass das Kind eine Lernschwierigkeit hat. Ne? Also deswegen, das zeigt sich tatsächlich im ersten Schuljahr.
Ja. Und da im Prinzip einfach auch auf die Fachkompetenz der Lehrer mit zu vertrauen. Weil eben viele Eltern sagen mir auch, naja, ich weiß ja gar nicht, was normal ist oder was nicht normal ist, was typisch ist für ein 6-jähriges Kind oder ein 8-jähriges Kind. Woher sollen wir es denn als Eltern wissen? Ja, und da ja schon einfach auch auf die Fachkräfte zu vertrauen, die Lehrer, die jeden Tag Erstklässler, Zweitklässler und so weiter haben, die das natürlich schon nochmal von einer ganz anderen Sicht, auch von einer objektiven Sicht. Als Eltern ist man natürlich auch immer subjektiv. Es ist auch ganz normal und es ist auch gut so. Genau, und da einfach entsprechend die Hilfsangebote, die es gibt oder auch bei Kinderärzten und sowas, da wird ja auch, oder Schuluntersuchungen ja auch schon direkt, also wo ja da auch entsprechend, wo sie genau wissen, worauf wir geschaut werden muss, um irgendwelche Entwicklungsauffälligkeiten da herauszufinden.
Ja, und ich finde auch, dass Eltern, die, wie du es eben schon sagtest, die auch keinen Vergleich haben, ne? Woher sollen die denn wissen, ob das Kind jetzt in einem guten Lerntempo ist, ob das irgendwie auffällig ist oder ob das jetzt schon vornweg geht? Deswegen ist einfach dieses, wir müssen darauf vertrauen auch, dass Lehrer frühzeitig Bescheid sagen und sagen, hey, hier gibt es Auffälligkeiten. Ne?
Ja. Und ja, ich weiß, manchmal hat man Glück, mit einem guten Lehrer gesegnet zu sein, manchmal vielleicht eher weniger, dass wir dann aber auch wirklich proaktiv, wenn ihr ein ungutes Gefühl habt und sagt, ich bin mir einfach nicht sicher und von Lehrer kommt nichts, dann fragt einfach direkt nach dem Gespräch und sagt, hier, das ist mir aufgefallen, ich mache mir Sorgen, ich mache mir Gedanken, ist das normal, ist das nicht normal? Also wenn, wie gesagt, nicht nur einfach abwarten zu sagen, okay, kommt nicht, scheint alles in Ordnung zu sein. Wenn ihr als Eltern ein ungutes Gefühl habt, warum auch immer, dann fordert euch es ein und kommt ins Gespräch.
Ja, also das ist auch tatsächlich das, was ich jetzt wirklich nochmal unterstreichen möchte, dass wir Eltern oft ein Bauchgefühl haben, ne? Und wenn wir merken, so irgendwas stimmt nicht und anfangen loszugehen und an allen Stellen gesagt wird, nee, da ist nichts, dann hat man immer noch die Möglichkeit, mal zum Beispiel zu einer Ergotherapie zu gehen und da verschiedene Tests machen zu lassen, ne? Was man gegebenenfalls anfangs erstmal privat bezahlen muss, ne? Aber einfach, um auch für sich Gewissheit zu haben, ob denn das Kind jetzt wirklich in diesem Bereich Schwierigkeiten hat, ne? Oder in einem anderen Bereich oder ob alles gut ist, ne?
Ja, genau. Das ist auch wichtig, ja, danke. Ein anderer Gedanke, der mir noch hingekommen ist zum Thema, wir als Eltern, wir haben nicht die Erfahrung, wir wissen zum Teil ja eben gar nicht, ist das normal, die Lerngeschwindigkeit, Lernentwicklung und so weiter. Gleichzeitig sehe ich aber die Gefahr, ich hatte es auch, wo ein Papa auf mich zukam und meinte, oh, können wir dann die Hefte unserer Kinder vergleichen, wie gut mein Kind schon schreibt und sein Kind schon schreibt. Und ich dachte, also ich verstehe absolut diesen Ansatz, aber gleichzeitig sehe ich so sehr die Gefahr, dann eben ins Vergleichen zu kommen, dass man sagt, ja, der Max kann das aber schon besser. Der Max macht das so und der Max kriegt das auch schon hin. Aber dann musst du das auch hinkriegen, dass dadurch, auch wenn es von unserer Sicht erstmal gut gemeint, natürlich, wir wollen alle das Beste für unser Kind haben. Aber dass wir eben nicht unser Kind vergleichen. Es ist in Ordnung, dass mein Kind vielleicht nicht so gut in Mathe ist wie der Max oder nicht so gut in Deutsch oder was auch immer. Ja, also dass da diesen Druck rauszunehmen, da diese Leistungsgesellschaft einfach zu unterbrechen und zu sagen, das Tempo meines Kindes ist in Ordnung und nicht versuchen zu ziehen und zu machen, nur damit es der beste Schüler der Klasse oder so wird.
Ja.
Da. Und ich denke auch durch Social Media ist das auch ein ganz großer Punkt, dass man ja überall diese Sachen sieht, was andere Mütter können, was andere Kinder können, dass man sich wirklich bewusst dafür entscheiden muss, zu sagen, stopp, ich vergleiche mich ja nicht. Ich sehe nur mein Kind und ich vergleiche mein Kind im Prinzip mit sich selbst. Wie es die erste Schulwoche, die zweite Schulwoche, die dritte Schulwoche, das erste halbe Jahr und diesen Fortschritt von meinem Kind zu sehen und zu feiern und das auch dem Kind zu spiegeln. Dass es bei dem Kind nicht ankommt, ich bin nicht gut genug, meine Mama, mein Papa vertraut mir nicht.
Und darin wirklich sein Kind zu stärken, weil das, was ich häufig auch mitbekomme, ist so, dass unter den Kindern ein extremer Leistungsdruck herrscht, ne? Dieses Vergleichen. Ne? Was hast du denn für eine Note? Ach, du kannst noch nicht lesen und schreiben, dann bist du noch kein Zweitklässler. Ne? Das sind so Sätze, die mir begegnen, wo ich oft so ein bisschen durchatmen muss, weil ich immer oft denke, die Kinder sind ja so nicht auf die Welt gekommen. Ne? Also es herrscht ja schon dieser extreme Leistungsdruck, vermutlich bei den Eltern, ne? Die das dann weitergeben. Und natürlich, wie du das schon sagtest, wir wollen immer das Beste für unser Kind und wir wollen immer, dass es eine Zukunft aufbaut, in dem es glücklich ist und gesund ist und Geld verdient und ja. Und trotzdem dürfen wir hinschauen und unsere Kinder nicht vergleichen und nicht diesen Leistungsdruck aussetzen. Ne? Einfach auch zu sagen, hey, du hast eine 4, das ist okay. Ja? Denn wenn Kinder eine 4, eine 5 oder eine 6 bekommen, dann fühlen die sich doch selbst schon schlecht. Ne? Also die wissen doch selbst schon, dass ihre Leistung nicht dem entspricht, was gewünscht war.
Ja.
Und wenn die Kinder dann noch nach Hause gehen und dann noch wir Eltern dann frustriert sind und gegebenenfalls auch noch anfangen mit Verboten oder mit Schimpfen oder Bewertungen oder dann macht das natürlich was mit dem Kind und das kommt auch wieder in diesen Leistungsgedanken, ne? Und da entstehen ja im Endeffekt auch die Glaubenssätze, ne? Also ein Kind, was immer belohnt wird für Einsen und Zwei, ne? Was dann, jetzt habe ich oft erlebt, dann Punkte bekommen oder Geld bekommen, ne? Die müssen diese Leistung ja halten, ne? Und die Enttäuschung ist so viel größer, wenn das Kind doch mal eine schlechte Note hat, ne? Dass es das nicht erreicht hat, ne? Und dann fängt es an sich zu zweifeln. Dann entstehen Glaubenssätze wie, ich bin nicht gut genug, ne? Oder ich bin nicht richtig oder ich muss mich noch mehr anstrengen, ne? Und auch Kinder, die immer im unteren Leistungsbereich, ja, sich befinden, also mit Dreien, Vieren und Fünfen, ne? Wo die Noten ja das Kind schon immer bewerten und sagen, du bist eine 3 oder du bist eine 4. Und Eltern dann noch anfangen zu sagen, ja, du kriegst jetzt keinen Punkt oder du hast jetzt schon wieder eine 4 geschrieben, du bleibst heute zu Hause, du musst jetzt mal lernen, dass auch das dem Kind ja immer wieder zeigt, so wie du bist, bist du nicht gut. Du musst mehr Leistung bringen, ne? Und das Kind dann im Endeffekt wieder verinnerlicht, ich bin nicht gut genug.
Mhm.
Und auch Kinder, das erlebe ich auch ganz häufig, dass Kinder, die wirklich Schwierigkeiten haben mit dem Lernen, ne, denen Schule wirklich schwerfällt, dass die irgendwann anfangen zu resignieren und sagen, ich krieg's ja eh nicht hin. Warum soll ich mich denn jetzt hinsetzen und lernen? Warum soll ich jetzt noch die Hausaufgabe machen? Ich bin doch eh zu blöd dafür. Und das ist sehr, sehr schwierig, Kinder da wieder in die Motivation zu bekommen. Ne? Also da, wo Kinder schon abgekippt sind mit, ich bin zu blöd und ich krieg's nicht hin, und ich habe da auch keine Lust mehr drauf, Kinder da wieder aus dem Loch rauszuholen und zu motivieren und zu sagen, hey, du schaffst das, du bist gut so, wie du bist. Das ist ganz, ganz schwer. Ne? Und das sind dann aber auch vor allem Kinder, die Richtung Pubertät gehen, ne? Wo wir sowieso schon Schwierigkeiten haben, ne, aufgrund der ganzen Hormonausschüttung, und dann die Kinder wieder einzufangen und zu sagen, hey, stopp, ich glaube an dich, du bist gut so, wie du bist, ist eine große Herausforderung.
Genau, genau. Und genau aus diesem Punkt sage ich immer, fangt so früh wie möglich an. Wenn ihr, eben wie du sagst, wenn die Pubertät kickt, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und wenn die Hausaufgabenzeit der Grundschulzeit schon geprägt war von, ja, ich schaffe das sowieso nicht, dann wird das, wenn euer Kind ein Pubertier ist, natürlich noch schwieriger. Ja, deswegen ist es so wichtig. Und genau den Punkt, den du gerade gesagt hattest, ich glaube, das ist viel wichtiger, das Selbstwertgefühl unseres Kindes zu stärken, gerade auch in der Hausaufgabenzeit, anstatt dass die Hausaufgaben in 10 Minuten erledigt sind und dass alles korrekt ist und so weiter und so fort und dass die Hausaufgaben nie vergessen werden. Und ich finde es auch vollkommen legitim zu sagen, wenn mein Kind an diesem Nachmittag aus welchen Gründen auch immer nicht in diesen grünen Bereich kommt oder vielleicht, keine Ahnung, ist das Haustier krank oder irgendwas, was das Kind beschäftigt, wo wir sagen, ach Mensch, meine Güte, reiß dich mal zusammen. Aber nein, für das Kind ist es,
ja,
ist es so, so wichtig, und es kann eben vielleicht gerade keinen klaren Kopf bekommen oder weil es sich mit der Freundin gestritten hat oder vollkommen egal. Und da als Eltern auch zu sagen, okay, es ist in Ordnung, die Hausaufgaben heute nicht zu machen.
Und was ich gerne noch anmerken möchte, ist, dass auch Gefühle, die so positiv sind, wie Freude, Aufregung und so weiter, immer das Lernen beeinträchtigen können. Ne? Also wenn das Kind am nächsten Tag Geburtstag hat, dann ist so viel Aufregung und so viel Energie und so viel, ja, Freude da, dass es wirklich auch sein kann, dass wir da nicht in den grünen Bereich gut reinkommen oder dass der grüne Bereich nicht lange anhält, ne? Dass das Kind danach schnell wieder abkippt. Auch da immer mal in den Alltag und in die Situation der Kinder reingucken, ne? Oder auch, wenn das Kind vorher lange krank war, mit einem Magen-Darm zum Beispiel. Ne? Magen-Darm ist einfach was nicht nach einer Woche, wo alle wieder fit und munter dastehen, sondern was einfach manchmal noch so ein bisschen Energie braucht. Da immer mal reinschauen, was ist in der letzten Zeit gewesen, was ist vielleicht in der nächsten Zeit, was steht da noch an und was war auch heute am Tag. Ne? Wenn ein Kind sich, wie du es schon gesagt hast, vielleicht mit dem besten Freund oder besten Freundin gestritten hat, dann muss man vielleicht, oder man sollte erstmal das Thema aufgreifen und sagen, hey, boah, willst du davon erzählen oder magst du jetzt erstmal kurz für dich sein, wenn du mich brauchst, ich bin da, ne? Dass das Kind erstmal merkt, okay, ich hätte auch einen Rahmen da, ne? Mhm. Aber dann kann es eben auch sein, dass Hausaufgaben erstmal schwer fallen, ne?
Ja, ja, genau. Und ich glaube jetzt, die Wendung unseres Gesprächs zeigt sehr gut, ja, es gibt natürlich, wie du am Anfang auch gesagt hast, so ein paar wirklich alltagstaugliche Tipps, was ihr als Eltern probieren könnt, um euer Kind in den grünen Bereich zu bekommen. Aber im Prinzip geht es bei der Hausaufgabenzeit, es ist Beziehung, es ist Bindung.
Ja.
Ein Gespür für euer Kind zu haben, wie geht's mein Kind gerade, was braucht es, was beschäftigt es, wie ist auch Thema Selbstwert. Ja, und da das, was wir auch zu Beginn sagten, gerade Schule ist für ganz viele Eltern natürlich ein eigenes Kapitel, die eigene Geschichte, die jeder mit seiner Schulzeit verbindet, und das eben nicht aufs Kind zu projizieren. Dass wir da wirklich nicht okay, ich bin jetzt Lehrer und das musst du machen. Und diesen Druck haben unsere Kinder schon genug in der Gesellschaft, dass wir als Eltern nicht diesen Druck auf unsere Kinder weiterhin mitmachen und projizieren, sondern dass das Kind einfach erlebt, hier zu Hause bin ich sicher. Und darf ich auch sagen, ich habe gar keinen Bock auf diese Scheiße. Und das ist in Ordnung, ja, dass wir das als Eltern halten und dass wir auch als Eltern hinter unserem Kind stehen. Also ich habe auch zu unserer Tochter gesagt, wenn eben diese Tag gewesen ist und sie selber diesen Druck hat, ich muss doch die Hausaufgaben machen. Und ich sage, nee, das ist heute nicht dran. Heute brauchst du was anderes. Und dann habe ich das mit der Lehrerin geklärt. Und das nicht, wie gesagt, mein Kind gesagt, sprich mit ihr, sondern nein, dass mein Kind weiß, ich stehe hinter mein Kind. Und da vertraue ich, wie gesagt, natürlich auf jede Mama, auf jeden Papa, dass ihr das unterscheiden könnt, dieses, wann ist mein Kind wirklich nicht in der Lage dazu, aus verschiedenen Gründen, die wir gerade angesprochen haben, oder ist es, ah, mein Kind hat wirklich einfach keinen Bock und zieht jetzt diesen Joker. Und das, ja, das machen Kinder natürlich auch manchmal gerne, aber das merkt einfach jede Mama, was, wenn es wirklich ein Thema ist oder ob es dieses, ich habe keine Lust. Das ist natürlich eine andere Geschichte.
Genau. Welcher Gedanke mir dazu noch kam, ist, für Bildung brauchen wir immer Bindung. Ne? Also wir können nicht in einem Umfeld lernen, wo wir schon Angst haben, weil die Mama oder der Papa vielleicht gleich laut werden oder weil ich das nicht schaffe oder weil meine Rahmenbedingungen nicht stimmen. Weil jemand hinter mir steht und sagt, du musst das aber jetzt machen. Ne? Dann hängen Kinder ganz oft in der Angst und kommen nicht voran. Ne? Also die sind dann manchmal wie gelähmt und können die einfachsten Aufgaben nicht rechnen, die sie sonst kannten, ne? Oder konnten. Genau. Und das, was du eben von deiner Tochter gesagt hast, ich selbst war auch in so einer Situation. Mein Sohn, der schrieb einen Englischtest und ihm fiel das einen Tag vorher ein. Und dann versuchte er den ganzen Nachmittag zu lernen. Und wir wollten zu einem Geburtstag und dann fing er an, seine Englischvokabeln mitzunehmen. Ich habe gesagt, nee, und jetzt ist Stopp. Ja. Pass auf, du hast ganz viel schon gelernt und du wirst es morgen gut machen. Ich vertraue dir. Jetzt ist Pause. Jetzt ist einfach Pause. Jetzt machen wir keine Aufgaben mehr. Und da einfach auch wirklich eine klare Grenze setzen und sagen, hey, du hast die ganze Zeit gemacht. Du bist total aufgeregt, aber es bringt nichts, jetzt noch mehr zu lernen. Jetzt ist Pause. Ne?
Ja.
Genau. Aber eben auch, wenn Kinder die ganze Zeit in die Verweigerung gehen und sagen, ich habe keine Lust, ne? Weil sie wahrscheinlich schon in dem, ich bin sowieso nicht gut genug oder ich kann es sowieso nicht, dann hilft manchmal wirklich auch klar zu sagen, pass auf, wir müssen du musst diese Aufgabe machen. Nach dem Frühstück, also am Wochenende zum Beispiel, nach dem Frühstück machst du die Aufgabe. Ja? Auch das ist nochmal wichtig, weil wenn Kinder immer in die Vermeidung gehen, vor allen Dingen, wenn sie eben vorher schon ganz viel Frust erlebt haben, ist es wichtig, dann auch nochmal eine klare Grenze zu setzen und zu sagen, pass auf, jetzt müssen wir die Aufgaben machen. Ja? Also wir können die nicht immer nur wegschieben, sondern du kriegst jetzt ein Zeitfenster von 10 Minuten, ich setze mich mit dir hin und wir machen die gemeinsam. Ne?
Ja.
Genau.
Ich kann es nur immer wieder sagen, ihr als Eltern hört auf euer Bauchgefühl. Denn
genau.
Also ich verstehe diesen Punkt und gleichzeitig gibt es aber auch die Situation, wo jetzt darf das Kind aber auch Eigenverantwortung tragen. Wenn das Kind immer sagt, nein, mache ich nicht, natürlich, dass du dein Kind dabei unterstützt und begleitest, das haben wir jetzt ausführlich besprochen, wie du das auch machen kannst, aber ab einem gewissen Punkt, wo man eben dann sagen muss, okay, dann hast du morgen die Hausaufgaben nicht, dann erklärst dein Lehrer oder dann kriegt es eben diese Konsequenz vom Lehrer. Und das zieht dann oft nochmal ganz anders, als wenn wir als Eltern immer wieder, weil dann haben wir ja auch diesen Druck, dieses Hamsterrad. Du musst, ich mach aber nicht, doch, du musst, nein, ich mach nicht. Da sind wir in den Machtkampf drin. Natürlich, das sind alles Einzelfälle, wo ihr auf euer Bauchgefühl hören dürft. Aber auch da für euch selbst innerlich abzugrenzen, dass ihr selbst nicht diesen Druck annimmt und dadurch ich selbst diesen Druck macht, aber mein Kind muss doch die Hausaufgaben machen, es muss doch die Hausaufgaben machen, es will partout nicht, ich habe alles probiert, es funktioniert nicht. Oder auch da vielleicht mit den Lehrern zu sprechen, zu sagen, hier, wir haben das Problem, ich habe schon alles Mögliche ausprobiert, ich weiß nicht mehr weiter.
Ja, also das würde ich tatsächlich auch gerne nochmal unterstreichen wollen, ne? Also du sagst, dann bleiben die Hausaufgaben halt, ne? Und das kann gut funktionieren, ne? Das kann bei dem einen Kind dann sagen, oh nein, ich mache die Hausaufgaben jetzt, aber das kann eben auch dazu führen, dass das Kind dann sagt, ja, dann ist es halt so. Und dann kommt es gar nicht mehr mit Hausaufgaben. Ne? Deswegen das ist wichtig, dass du das auch sagst und das will ich auch gerne nochmal unterstreichen, dass jedes Kind ist individuell, jede Situation ist individuell und Eltern müssen für sich selbst entscheiden, welchen Weg gehen wir, ne? Im Sinne des Kindes und im Sinne der Familie, ne? Ja. Weil wenn das Kind eben immer in die Vermeidung geht und sagt, ich mach's nicht, dann hat das natürlich irgendwann Konsequenzen, ne?
Ja, ja.
Wenn wir aber dem Kind auch die Möglichkeit geben oder nicht geben, zu sagen, ja, dann mach's halt nicht oder dann komm halt zu spät, lernt es auch nicht, was sind die Konsequenzen daraus, ne?
Ja.
Das ist immer so eine Gratwanderung.
Ja,
wie
ja,
geht das Kind dann mit der Konsequenz um?
Ja, ja. Und da muss man natürlich auch, ist mein Kind 6? Ist es 10 oder ist es 15?
Genau.
Das ist natürlich auch ein großer Unterschied.
Genau, das macht nochmal viel.
Genau, also ihr merkt, das Thema ist sehr komplex. Zum Abschluss, Laura, hast du noch irgendetwas, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, irgendwas, was unter deinen Nägeln brennt, wo du sagst, das ist was, was du meinen Zuhörern hier nochmal mitgeben möchtest?
Ja, das, was ich jetzt im Endeffekt schon zum Schluss gesagt habe, ne, jedes Kind ist individuell, jede Familie ist individuell und nicht jede Methode passt zu jeder Familie. Ne? Also seid da umsichtig mit euch, seid da liebevoll mit euch und wenn heute keine Hausaufgabenzeit ist, dann ist die vielleicht heute nicht, dann ist die vielleicht morgen. Ne?
Ja.
Genau, es gibt für alles immer eine Lösung. Also ganz entspannt. Ganz entspannt durch die Hausaufgaben.
Ja, ja. Dankeschön. Danke, Laura, für die Zeit, die du dir genommen hast, für den Einblick, den du uns gegeben hast, für die Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Und jetzt nochmal zum Schluss für dich, für euch als Zuhörer zur Einladung. Ihr wisst, ich begleite Familien, weil wir auch gerade gesagt haben, es ist natürlich vieles ein Einzelfall. Wenn ihr sagt, okay, die Tipps, die ich heute mitbekommen habe, wann gut, probiere ich aus, aber irgendwie, es funktioniert nicht, ich bin mir so unsicher, dann sprecht mich gerne an oder auch Laura. Laura kann ja nochmal auch erzählen zu deinem Schwerpunkt, mit wem du arbeitest, inwiefern, wenn jetzt Familien, Eltern sagen, ah, ich bin mir hier so unsicher, Laura, bist du die Richtige oder Therese, bist du die Richtige? Wie können sie dich kontaktieren? Und,
genau.
Und wann sollten sie dich kontaktieren?
Ja, also ich begleite hauptsächlich Mütter aus der Erschöpfung. Also wenn du merkst, dass du gerade überfordert bist, dass du mehr schimpfst, als du möchtest, häufig genervt bist.
Ja, und jetzt zum Schluss wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung, die Sachen, denn es geht nicht nur ums Anhören, es geht natürlich ums Umsetzen, ums Anwenden in deinen Alltag. Wenn du dabei Hilfe brauchst, ich bin für dich da und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da, folge diesem Podcast und ich freue mich, dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu können und vergiss nicht, es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, echt zu sein.